ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Alkohol. Warum wir trinken, obwohl wir es besser wissen.
Es ist Januar und das ist natürlich die Zeit für neue Vorsätze im Jahr. Und dazu gehört immer häufiger auch der sogenannte Dry January, also der trockene Januar. Einen Monat lang keinen Alkohol trinken. Immerhin gehört Deutschland noch immer zu den Ländern, wo im Vergleich zu anderen eher viel Alkohol getrunken wird und wo Alkohol auch gesellschaftlich häufig noch eine wichtige Rolle spielt, egal ob in Vereinen, bei Familienfesten oder Veranstaltungen. Da muss man sich nur mal auf den Weihnachtsmarkt denken, wo ja immer noch gerne und in Massen Glühwein getrunken wird. Doch was passiert eigentlich, wenn sich jemand tatsächlich schwer tut, auf Alkohol zu verzichten? Und wann ist da eigentlich die Grenze erreicht, wo es kritisch wird? Genau diesen Fragen ist unsere Reporterin Anna Vogel vor uns in einer hessischen Suchtberatungsstelle nachgegangen.
Direkt am Heppenheimer Bahnhof hinter einer unscheinbaren Tür liegt sie, die Suchtberatungsstelle der Caritas. Helle Räume, bunte Wände und dezente Türschilder weisen den Weg. Zum Beispiel zu Angelina Hennecke. Die Sozialarbeiterin berät Menschen, die bei sich selbst oder bei Angehörigen das Gefühl haben, Hilfe zu brauchen. Denn Sucht hat meist eine Vorgeschichte, sagt Hennecke.
Dass der Partner immer sagt, du trinkst zu viel oder vielleicht sogar ein Führerscheinverlust mal passiert ist. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich negative Konsequenzen habe, warum kann ich dann nicht aufhören?
Aufhören mit 2 Gläschen Wein am Abend, dem Bier am Vormittag oder der Flasche Hochprozentiges ab und zu. Bei wie viel Alkohol man von Abhängigkeit spricht, ist dabei unterschiedlich, so die Sozialarbeiterin. Dass diese Grenze aber erreicht ist, fällt oft dem sozialen Umfeld früher auf als der betroffenen Person, so Susanne Steinbrenner. Seit mehr als 2 Jahrzehnten arbeitet sie in der Suchtberatung.
Was ganz häufig ist, ist, dass die Angehörigen sehr viel früher dieses Alkoholproblem als solches erkennen und benennen und dass sie darunter leiden, dass oft auch es einen großen Konflikt gibt in der Beziehung und die Angehörigen sich sehr hilflos und ohnmächtig fühlen, wenn sie zu uns kommen.
Das Team der Heppenheimer Suchtberatungsstelle sagt, noch immer ist die Scham groß, sich mit einem Alkoholproblem Hilfe zu suchen. Dabei stellt Angelina Hennecke klar.
Wir haben zwischen 16 und 90 Jahren Männlein, Weiblein und alles dazwischen haben wir wirklich jeden hier sitzen. Und sämtliche Berufsgruppen, sämtliche Bildungsschichten sozusagen betrifft es einfach.
In individuellen Beratungsgesprächen geht es zuerst darum, das weitere Vorgehen festzulegen. Wem die Abstinenz gelingt, der kann sich zum Beispiel bei Gruppenangeboten Hilfe suchen. Eine solche Gruppe leitet die Psychologin Marcella Schäfer-Weiß.
Tendenziell würde ich aus therapeutischer Sicht jemanden eigentlich immer zu einer Gruppenarbeit raten, weil Gruppen sehr gut dabei helfen können zu merken, aha, ich bin nicht alleine mit dieser Thematik, die ich da habe. Ich habe viele Leute oder mehrere Leute, die es auch betrifft und die mich auf eine andere Art und Weise nochmal verstehen können.
Die 3 Mitarbeiterinnen der Suchtberatungsstelle in Heppenheim sind sich einig. Selbsttests wie der Dry January können wertvoll sein, um sich selbst auf die Probe zu stellen. Wer das Gefühl hat, abhängig zu sein, aber nicht direkt Hilfe suchen möchte, dem rät Angelina Hennecke, einfach mal Tagebuch führen oder sich online beraten zu lassen. Denn eines ist für sie ganz klar.
Es ist halt keine Grippe. Also ich sage immer, es wird nicht besser, je länger man wartet. Und es gibt ja auch Menschen, die, wo man sagt, da sind noch nicht alle Diagnosekriterien erfüllt für eine Abhängigkeit, aber da gibt es vielleicht ein missbräuchliches Verhalten schon. Und je früher man sich damit befasst, desto höher ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass man das Ruder nochmal umreißen kann, bevor das eine chronifizierte Erkrankung wird.
Zum eigenen Schutz und zu dem des sozialen Umfelds.
Noch ein Gläschen nach Feierabend abends auf der Couch, weil es irgendwie gut tut und man ja nicht zu viel trinkt, meistens jedenfalls. Mein Eindruck, so geht das vielen von uns. Das Alkoholtrinken ist ja auch gesellschaftlich voll akzeptiert. Auf dem Weihnachtsmarkt der Glühwein oder im Sommer eben ein kaltes Bier. Das gehört zu unserer Kultur hier in Deutschland schon irgendwie dazu. Medizinisch gesehen aber ist das problematisch. Eine neue Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung lautet, komplett auf Alkohol zu verzichten. Schauen wir uns das näher an. Gemeinsam mit Helmut Seitz. Er ist Honorarprofessor für Innere Medizin, Gastroenterologie und Alkoholforschung an der Universität Heidelberg. Und dort leitet er das Alkoholforschungszentrum. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Es gibt ja dieses Mantra, wenn es um den Alkohol geht, in Maßen sei das alles kein Problem. Ich wollte wissen, gilt das noch oder ist das tatsächlich falsch?
Also rein wissenschaftlich gesehen ist es falsch. Sie haben darauf hingewiesen, es gibt in den letzten 5 Jahren Riesenstudien in führenden Zeitschriften, die zeigen, dass Alkohol ein Zellgift ist und jeglicher Schluck Alkohol ungesund ist. Nun sind wir Gott sei Dank unterschiedlich, haben unterschiedliche genetische Voraussetzungen und auch unsere Umweltsituation ist unterschiedlich. Der eine ist übergewichtig, der andere hat Diabetes, der dritte nimmt Medikamente zu sich und so weiter. Mhm. Sodass die Reaktionen, das Risiko, an Alkohol zu erkranken, ganz unterschiedlich ist. Aber man muss festhalten, Alkohol ist ein Zellgift und eine krebserregende Substanz und ist verantwortlich, mitverantwortlich für über 200 Erkrankungen. Das ist ja doch eine Nummer.
Machen wir das noch mal ein bisschen konkreter. Ich komme zum Beispiel aus Mainz. Da trinken die Menschen gerne ihren Wein und das gehört irgendwie einfach dazu, regelmäßig 1-2 Gläschen zu trinken. Da heißt es manchmal sogar, das sei gesund, wirkt positiv auf die Zusammensetzung der Blutfette und hilft beim Abbau von Cholesterin und so weiter. Welche Rolle spielt es denn, welches alkoholische Getränk ich zu mir nehme?
Es spielt wahrscheinlich überhaupt keine Rolle, bis auf die Tatsache, dass die Hochkonzentrierten, also die Schnäpse, die haben ja 40% Alkohol, schon im Mund die Schleimhaut und in der Speiseröhre stark schädigen können. Das andere ist natürlich, dass dieser Mythos entstanden ist, dass Alkohol die Herzkranzgefäße günstig beeinflusst und vor dem Herzinfarkt sozusagen schützt. Das hat sich als Mythos herausgestellt. Das stimmt einfach nicht. Und die Alkoholindustrie hat alles gemacht, um das glauben zu machen. Und wenn unser Minister für Gesundheit, Herr Lauterbach, vor ungefähr einem Jahr gesagt hat, dass ein gesunder Mensch jeden Tag ein Gläschen Rotwein trinken kann und dass das gesund wäre, dann ist das einfach kontraproduktiv und stimmt einfach nicht.
Jetzt gibt es ja einen Trend, der heißt Dry January, also trockener Januar. Heißt, viele Menschen verzichten zum Start ins neue Jahr einen Monat lang komplett auf Alkohol. Bringt sowas etwas?
Ja, das kann man mit einem eindeutigen Ja beantworten. Weil erstens, die Menschen, die das machen wollen, haben einen Willen und das ist schon mal ganz gut, dass sie wollen, auf Alkohol zu verzichten. Das zweite ist, wenn sie das geschafft haben im Januar, werden sie sehen, dass vieles besser geworden ist und werden auch im Februar und im März und weiterhin vielleicht doch weniger trinken als vorher. Natürlich gibt es immer welche, die die Zähne zusammenbeißen und dann doch im Februar wieder genauso trinken wie im Dezember. Was macht es besser? Das erste ist, der Schlaf wird besser. Alkohol ist ein gutes Einschlafmittel, aber ein schlechtes Durchschlafmittel. Man wacht dann meistens um 2-3 Uhr in der Nacht auf, kann nicht mehr einschlafen, weil diese Stresshormone aktiviert werden und das Herz klopft und der Blutdruck geht hoch. Also man schläft besser ein, schläft länger durch ohne Alkohol und kann dann das Tagwerk besser machen, ist besser aufgelegt, ist freudiger und einfach viel besser drauf. Gleichzeitig, wenn Sie so gut schlafen, stärken Sie Ihr Immunsystem. Gerade in den Wintermonaten, wo die Erkältungskrankheiten groß vorhanden sind, kann man das vermeiden oder eher vermeiden, wenn man Alkohol meidet. Alkohol, 1 Gramm hat 7,1 Kilokalorien, das heißt, wenn Sie 4 Wochen keinen Alkohol trinken, werden Sie 2 bis 3 Pfund an Gewicht abnehmen. Die Leber wird sich freuen, die entfettet bereits nach 1 bis 2 Wochen zu 50%, erholt sich dann und das gefällt natürlich der Leber und das verhindert fortgeschrittene Lebererkrankungen. Und dann vielleicht noch 2 andere Punkte. Alkohol ist ein Mittel, das den Bluthochdruck macht, also Leute, die einen Hochdruck haben, die können weniger oder müssen weniger Medikamente einnehmen, um den zu kontrollieren, wenn Alkohol wegfällt. Und Diabetiker haben auch mit ihrem Diabetes eine bessere Situation, wenn Alkohol wegfällt. Und zu guter Letzt, die Haut dürfen wir nicht ganz vergessen. Alkohol durchblutet sehr stark, macht an den Talgdrüsen Verstopfungen. Es kann zu Akne kommen, zu kleinen Hauterscheinungen. Es kann zu einer Verstärkung der Schuppenflechte kommen. Also die Haut profitiert ganz besonders davon. Und das gilt natürlich insbesondere für Frauen, denen die Haut ja wichtiger ist wahrscheinlich als die Haut für Männer.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Wenn es um Kultur, Wirtschaft oder Sport geht, dann sieht sich Deutschland gerne als Hochleistungsland mit Hochkultur, hochspezialisierten Fachkräften und erfolgreichen Hochleistungssportlern. Dass wir aber in Sachen Alkohol auch ein Hochkonsumland sind, geht da manchmal unter, denn Alkohol ist ein fester Teil unserer Gesellschaft. Reporterinnen und Reporter der ARD sind jetzt abgetaucht in die verführerische Welt des Alkohols. Daraus entstanden ist eine 3-teilige Doku-Serie Dirty Little Secrets, warum wir immer weiter trinken. Unser Reporter Sami Kamis konzentriert sich in seiner Recherche auf die Rolle der Politik. Wie geht die Bundesregierung mit diesem Problem um?
Deutschland mit den wenigen Regulierungsmaßnahmen, die sie trifft, gilt für uns als Problemkind.
Rüdiger Krech, Direktor für Gesundheitsförderung bei der Weltgesundheitsorganisation WHO.
Deutschland ist ein Hochkonsumptionsland. Es wird viel zu viel Alkohol getrunken. Es gibt 9 Millionen Menschen, die ein wirkliches Alkoholproblem in Deutschland haben. Und die Politik tut leider viel zu wenig.
Die aktuelle Regierung wollte etwas ändern. Ein Schritt: Alkoholwerbung sollte eingeschränkt werden.
Werbung ist ein großer Faktor im Bereich von Sichtbarkeit und von einer Wahrnehmung, dass es so selbstverständlich zum gesellschaftlichen Leben eben auch dazugehört.
Sagt Burkhard Blinert, SPD. Er ist Drogenbeauftragter der Bundesregierung.
Also insofern gab es ein ureigenes Interesse an dieser Stelle eben auch nachzuhaken, wie funktioniert was.
Das Bundesgesundheitsministerium gibt nach PR-Recherchen 2022 eine Studie zum, Zitat, Forschungsstand der Assoziation zwischen Alkoholmarketing, Alkoholsponsoring und Alkoholkonsum in Auftrag. Sie will wissen, sinkt der Alkoholkonsum, wenn Werbung beschränkt wird? Die fertige Studie soll auf der Webseite des Ministeriums veröffentlicht werden. Einige Monate später übermitteln die Forscher ihre Ergebnisse.
Vor dem Hintergrund der verfügbaren Literatur ist zu empfehlen, dass ein vollständiges Marketingverbot erlassen wird.
Diese Empfehlung ist brisant. Ein komplettes Werbeverbot geht weit über die Beschränkungen hinaus, die sich die Regierung vorgenommen hatte. Was nun mit der Studie im Gesundheitsministerium geschieht, zeichnen interne E-Mails nach, die BR-Recherche vorliegen. So schreibt ein leitender Mitarbeiter:
Die Ergebnisse sollten die Forderung im Koalitionsvertrag stützen, das Alkoholmarketing zu begrenzen. Das können diese Ergebnisse nicht leisten.
Ein anderer Mitarbeiter schreibt von Auftragsarbeit im, Zitat, politischen Kontext der Legislaturperiode. Das Ministerium trifft die Entscheidung, die Studie nicht zu veröffentlichen. Die Empfehlung eines kompletten Werbeverbotes für Alkohol wird nicht umgesetzt, auch keine Beschränkung. Das Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag abgesagt. WHO-Direktor Rüdiger Krech möchte einzelne Vorgänge innerhalb des Ministeriums nicht kommentieren. Zur Empfehlung des vollständigen Werbeverbotes sagt er:
Das Ergebnis, was offensichtlich diese Studie hat, dass nur ein vollständiges Werbeverbot wirklich hilft, das kennen wir aus vielen anderen Studien.
Ein Sprecher der Bundesregierung verweist auf Anfrage darauf, dass, Zitat, eine weitere Beschränkung von Außenwerbung und Sponsoring bezogen auf Alkohol grundsätzlich möglich und wünschenswert wäre. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blinert.
Dass wir es nicht erreicht haben, tatsächlich ist eben sehr bedauerlich. Das liegt nicht an der Studie. Das liegt letztendlich an der Suche nach politischen Mehrheiten, die in der Koalition in der Frage nicht möglich war.
Somit bleibt Deutschland, was es für die WHO seit langem ist, ein Problemkind.
Einen ganzen Monat lang auf Alkohol verzichten hört sich einfach an, für viele ist es aber schwieriger als gedacht. Im Dry January nehmen sich immer mehr Menschen diese Herausforderung vor und sie wollen nach den Feiertagen und Silvester trocken ins neue Jahr starten. Und das ist schon ein guter Schritt, denn auch eine kleine Alkoholpause hilft dem Körper zu entgiften. Aber noch immer ist Alkohol eine Volksdroge, das lässt sich nicht anders sagen. In Deutschland sind schätzungsweise 1,6 Millionen Menschen an Alkoholsucht erkrankt. Viele Betroffene merken das aber erst, wenn es dann schon zu spät ist. Schauen wir näher auf den Alkoholkonsum der Deutschen und den Verzicht, der vielen so schwer fällt. Alexandra Niehaus weiß das aus eigener Erfahrung, wie man es schaffen kann, nicht mehr zu trinken. Sie ist Suchtberaterin und Anti-Alkohol-Coach. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen und ich habe sie gefragt, seit 5 Jahren haben Sie keinen Schluck Alkohol mehr getrunken. Sie sind glücklich nüchtern, wie Sie selbst sagen. Wie kam es denn dazu? Warum haben Sie vor genau 5 Jahren gesagt, jetzt trinke ich nicht mehr?
Ja, das ist schnell erzählt. Sie haben ja gerade schon den Dry January erwähnt und ich hatte auch vor, mal wieder einen zu machen und habe den nicht durchhalten können. Mhm. Und natürlich habe ich schon vorher jahrelang versucht, weniger zu trinken. Also mir war das schon klar, dass es mir nicht so leicht fällt. Und als ich es dann tatsächlich wieder nicht geschafft habe im Januar, dachte ich mir, dass es so nicht weitergehen kann, dass ich es einfach nicht schaffe, das zu kontrollieren. Und ich habe dann den Ansatz von der Nathalie Stüben gefunden, dass ein Leben ohne Alkohol ein gutes Leben sein kann und ein schönes Leben. Und das war mir neu. Ich dachte halt immer, ich muss auf ganz viel verzichten. Mhm. Und die Idee, dass ich was gewinnen könnte und nichts verlieren muss, das hat mir halt, ja, das hat mir gut gefallen. Das wollte ich.
Was hat denn dazu geführt, dass es dann auch im Kopf Klick gemacht hat, wie man so sagt, und der Verzicht dann doch gelungen ist, auch wenn es im Januar, wie Sie gerade geschildert haben, ja erstmal nicht geklappt hat?
Ja, es war gar nicht dieser eine Moment, sondern es war der Weg, der überzeugt hat. Ich habe mir dann vorgenommen, dass ich tatsächlich 30 Tage nichts trinke und wurde ja dann auch begleitet dabei, online durch den Online-Kurs. und habe eigentlich Schritt für Schritt gelernt, was es bedeutet, ohne Alkohol zu leben, und habe immer mehr schöne Momente finden können, die ich vorher gar nicht so gesehen habe. Also es war schon ein längerer Prozess, in dem ich gemerkt habe, Mensch, das lohnt sich, ich will den Weg weitergehen.
Wie sah denn Ihr Konsum zu diesem Zeitpunkt aus? Haben Sie da sehr regelmäßig Alkohol getrunken?
Leider ja. Also ich habe nahezu täglich getrunken. Das hat sich bei mir unterteilt in unter der Woche trinken und Wochenendtrinken. Sprich, immer wenn Alltag war, quasi von Sonntagabend bis Donnerstagabend, habe ich nur in Anführungszeichen knapp eine Flasche Wein getrunken jeden Abend. Mhm. Und bei meinem Konsum war ich davon nicht betrunken und habe auch am nächsten Tag wieder funktioniert, weil sich mein Körper einfach schon dran gewöhnt hatte. Freitags oder Samstag, meistens aber schon freitags, bin ich dann aber immer völlig abgestürzt. Also da habe ich 3 Flaschen Wein auch alleine geschafft und war dann ja wirklich völlig weggeschossen und der nächste Tag war dann total ruiniert.
Jetzt helfen Sie ja heute anderen Menschen dabei, auf Alkohol zu verzichten. Wie ist denn das aus Ihrer Erfahrung? Ist das immer die eigene Einsicht, die da ganz wichtig ist, dass es so nicht weitergehen kann oder sollte? Oder brauchen diese Menschen, die das wollen, auch immer Hilfe von außen oder auch Hilfe vom Umfeld, die dann vielleicht auch mal einen Hinweis geben und sagen, hey, ich habe das Gefühl, du trinkst zu viel?
Beides. Beides ist total richtig und wichtig. Natürlich muss der eigene Wille da sein. Wenn man selber nicht aufhören will, kann ich mir nicht vorstellen, dass es gelingen könnte. Es sei denn, man hat eine so gute Motivation, warum soll man die nicht nutzen? Also Beispiel, wenn ich mir jetzt vornehme, ich will unbedingt aufhören zu trinken, weil ich für meine Kinder ein Vorbild sein will, dann glaube ich schon, dass das auch reichen kann. Also wenn einfach die Motivation stark genug ist. Aber man kann es nicht machen, weil andere es vielleicht ansprechen und man dann sagt, ja gut, dann tue ich es jetzt irgendwie den anderen zuliebe. Nichtsdestotrotz finde ich es total hilfreich und gut, wenn andere es ansprechen, weil das ist ja leider immer noch ein totales Tabu. Mhm. Und ich hätte mir gewünscht im Nachhinein, dass man mich angesprochen hätte, auch wenn ich in dem Moment sicherlich nicht freundlich reagiert hätte und mich erstmal zurückgezogen hätte. Natürlich nicht, na, das ist klar.
Will niemand hören.
Aber wenn einem, nee, das will niemand hören, das ist ja den Spiegel vorhalten und man weiß es ja innerlich auch selbst. Und je eingeschnappter jemand reagiert, desto mehr kann man davon ausgehen, dass man voll ins Schwarze getroffen hat. Denn da passiert ja was im Menschen. Man fühlt sich ja ertappt dann, wenn man darauf angesprochen wird. Wenn man aber nicht darauf angesprochen wird, wie es bei mir der Fall war, so hat es mir ermöglicht, mir jahrelang selbst zu sagen, ich habe ja kein Problem.
Jetzt bietet uns die Gesellschaft ja genügend Anlässe zu trinken. Weihnachten, Silvester, Hochzeiten, Geburtstage etc. Wie ist das? Gibt es da heute noch manche Momente, wo es auch Ihnen schwerfällt, zu verzichten?
Richtig schwerfallen nicht. Aber ich weiß, was Sie meinen. Also man hat immer mal den Gedanken, den kennen wahrscheinlich auch alle Raucher, die grundsätzlich glücklich Nichtraucher sind, aber manchmal sagen, boah, jetzt mal eine Zigarette rauchen. Mhm. Und so geht mir das ganz selten auch, dass ich denke, boah, jetzt einfach mal ein Glas Sekt trinken, um die Stimmung zu heben, oder jetzt einfach mal ein Glas Wein, um den Stress zu reduzieren. Aber genau wie beim Nichtrauchen ist das eigentlich gar keine ernste Frage im Kopf, sondern es schaltet sich halt direkt das Gehirn an, was sagt, na klar, als wenn dir das eine Glas jetzt reichen würde. Und ganz ehrlich, würde das jetzt wirklich den Moment schöner machen? Eigentlich nicht. Und Stress reduzieren schaffst du auch nicht, indem du was trinkst, sondern du musst wirklich den Stress anpacken und vielleicht eine Pause machen. Und ja, tatsächlich, besonders gut fühlt es sich natürlich an nach den Partys am nächsten Morgen, wenn ich sehe, wie fit ich bin und wie es den anderen geht. Also ich finde den Satz ganz schön, ich habe noch nie bereut, nicht getrunken zu haben. Andersrum schon.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.